Wikipedia, die freie Enzyklopädie. Sarkoidose. Die Sarkoidose, Morbus Buck, auch Morbus Schaumann-Besnier, ist eine systemische Erkrankung des Bindegewebes mit Granulombildung, die meistens zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr auftritt. Die genaue Ursache der Erkrankung ist bis heute unbekannt. Bei der Sarkoidose bilden sich mikroskopisch kleine Knötchen, Granulome, in dem betroffenen Organgewebe, verbunden mit einer verstärkten Immunantwort. Besonders betroffen sind Lymphknoten, ca. 90% der Fälle, sowie die Lunge, 90%. Aber auch andere Organe wie Leber, 60-90%, Augen, 25%, Herz, 5%, Skelett, 25% oder Haut, 25% können betroffen sein. Neurosarkoidose als Beispiel bezeichnet den Befall des Nervengewebes. Da die Erkrankung familiär gehäuft auftreten kann, wird eine genetische Disposition vermutet. Man unterscheidet eine zunächst akut verlaufende Form der Sarkoidose, das sogenannte Löfgren-Syndrom, von der schleichend und symptomarm einsetzenden chronischen Verlaufsform. In Deutschland tritt die Erkrankung in 20 bis 30 Fällen auf 100.000 Einwohner auf. Erstmals ist sie von Ernst Besnier und Cäsar Peter Möller-Buck in den Jahren 1889 und 1899 als Hauterkrankung beschrieben worden. Im Jahr 1924 erkannte Jürgen Nilsen Schaumann, dass es sich hierbei um eine systemische Erkrankung verschiedener Organe handelt. Der Schwede Sven Halvar Löfgren beschrieb 1953 die nach ihm benannte akute Verlaufsform. Epidemiologie. Sarkoidose ist eine weltweit vorkommende Krankheit, von der Männer etwas häufiger als Frauen betroffen sind, wobei sich die Zahlen mit zunehmendem Alter umkehren. In den USA und Europa wird der Anteil der betroffenen Personen, Prävalenz, je nach Bemessungsgrundlage zwischen 1 bis 40 pro 100.000 Einwohner angegeben. Eine überdurchschnittliche Häufung findet man bei Nordeuropäern und der schwarzen Bevölkerung in den USA, Newman und andere. Den höchsten Anteil von Neuerkrankungen, Inzidenz, findet man in Schweden und Island mit über 60 Fällen pro 100.000 Einwohner. In Deutschland beträgt sie 10 bis 12 Fälle pro 100.000 Einwohner, nach Charkow. Symptome. Da alle Organe betroffen sein können, sind die Symptome variabel. Meist zeigt sich die Erkrankung durch Schwellung der Lymphknoten sowie ein Druckgefühl im Oberkörper mit zunehmendem Husten bis Atemnot. Die Patientinnen und Patienten klagen häufig über Müdigkeit, Fatigue und Gelenkschmerzen. Bei Hautbeteiligung können auch Hautknötchen auftreten. Die chronische Verlaufsform der Haut ist als Lupus pernio bekannt und imponiert durch eine bläuliche Schwellung mit Erosionen der Wangen, Lippen und der Hände. Die Sarkoidose des Nervensystems zeigt sich häufig in einseitiger Schwäche des Gesichtsmuskelnerven, Herford-Syndrom. Bei kardialem Befall können Herzrhythmusstörungen oder Herzmuskelschwäche auftreten. Bei einer Augenbeteiligung findet man häufig eine Uveitis, die bei Beteiligung des Tränengangs in der Keratokonjunktivitis sicca ausweiten kann. Selten findet man bei einer Nierenbeteiligung einen gestörten Calciumstoffwechsel, welcher mit einer Nephrokalzinose einhergehen kann. Die zystische Umwandlung der Fingerknochen, Jüngling-Syndrom, ist Ausdruck eines Knochenbefalls. Auch eine Beteiligung der Hirnhäute, Meningen und der Nasennebenhöhlen mit möglicher späterer Zerstörung der Knorpelteile wird beschrieben. Vorkommen bei 2-18% der Patientinnen und Patienten. Sehr selten ist ein Befall des Hypothalamus-Hypophysen-Regelkreises mit einem daraus resultierenden Diabetes insipidus. Bei dem Löfgren-Syndrom sind Fieber, Gelenkschmerzen, Leber- und Milzschwellungen sowie eine akute Entzündung der Haut mit Granulombildung, von Medizinern als Erythema nodosum bezeichnet, die am häufigsten genannten Symptome. Diagnostik. Da von der Krankheit jedes Organ betroffen sein kann, richtet sich die Diagnostik nach der jeweiligen Beschwerdesymptomatik. Aufgrund der oft symptomlos verlaufenden Lymphknotenschwellungen wird die Sarkoidose nicht selten zufällig beim Röntgen festgestellt. Je nach Befallsmuster und Zeichnung im Röntgenbild oder im CT wird die pulmonale Sarkoidose in folgende Stadien eingeteilt. Stadium 0 – Normalbefund der Lunge bei Befall eines anderen Organs. Stadium 1 – Symmetrische Lymphknotenvergrößerung ohne sichtbaren Befall des Lungengewebes. Stadium 2 – Beidseitige Lymphknotenvergrößerung mit diffuser Bildung von Granulomen im Lungengewebe. Stadium 3 – Lungenbefall mit fehlender Lymphknotenvergrößerung. Stadium 4 – fibrotischer Umbau des Lungengewebes mit Funktionsverlust der Lunge. Die Gallium-67-Szintigraphie, bei der sich das radioaktive Nuklid in aktiven Granulomen anreichert, ist aufgrund ihrer Strahlenbelastung keine Routinemethode. Im Labor findet sich bei der akuten Verlaufsform oft eine Beschleunigung der Blutsenkungsgeschwindigkeit BSG sowie ein erhöhter Anteil der Blutkörperchen mit jüngerem Alter im Blutbild, die sogenannte Linksverschiebung. Erhöhte Gammaglobuline und Immunglobulin G in mehr als der Hälfte aller Patienten sind Zeichen der erhöhten Aktivität der B-Zellen. Parallel dazu findet man eine Störung der T-Zellen, die sich klinisch in einem negativen Tuberkulintest äußern kann. Auch das Angiotensin-Converting-Enzym ACE kann in über 60% der Patienten erhöht sein, ist aber auch bei anderen Erkrankungen bekannt, sodass es sich vorwiegend als Verlaufsparameter eignet. Bei Nierenbeteiligung findet man ein erhöhtes Kalzium im Blut und Urin. Gleichzeitig ist der Calcitriolspiegel erhöht. Ein erhöhter Neopterinspiegel korreliert meist mit der Entzündungsaktivität der Makrophagen. In der Regel wird eine Lungenfunktionsprüfung durchgeführt, um die Therapiebedürftigkeit abschätzen zu können. Eine Bronchiallavage und transbronchiale Biopsie der vergrößerten Lymphknoten können durch die Pathologie zur Diagnosesicherung beitragen. Dabei werden in den Präparaten insbesondere nicht verkäsende epitheloidzellige Granulome mit Langerhanschen Riesenzellen und einem Randwall aus Lymphozyten, Monozyten und Fibroblasten beobachtet. Dieses histologische Bild ist allerdings nicht spezifisch für die Sarkoidose. Differentialdiagnose. Der Verdacht auf Sarkoidose muss vor allem von einer Lungentuberkulose, einer Tumoraussaat der Lunge, Lymphangiosis carcinomatosa oder ein Lymphom abgegrenzt werden. Auch andere fibrosierende Lungenerkrankungen wie Langerhans Zellhistiozytosis X, exogen allergische Alveolitis und Pneumokoniosen wie Silikose, Mischstaubsilikose oder Asbestose kommen in Frage. Bei Vorhandensein eines Erythema nodosum muss auch an Borreliose, Yersinien, diverse Bakterien, Mukoviszidose, Morbus Crohn und weitere Erkrankungen gedacht werden, die mit derselben Symptomatik einhergehen. Verlauf und Prognose. Je nach Stadium sind die Verlaufsformen der Sarkoidose zu bewerten. Insbesondere im Stadium 1 hat sie bei einer akuten Verlaufsform in über 90% die Neigung zur Selbstheilung ohne weiteren Therapiebedarf. Auch im Stadium 2 gibt es noch eine hohe Spontanheilungsrate. Ansonsten verläuft die Krankheit chronisch, meist schubförmig mit günstiger Prognose. Im Stadium 3 ist mit einer jahrelangen stationären Verlaufsform zu rechnen, die auch bis hin zum Chor pulmonale und respiratorischer Insuffizienz fortschreiten kann. Hier ist die Indikation zu einer medikamentösen Therapie mit Kortikosteroiden gegeben. Die Prognose der Sarkoidose ist insgesamt gut. Nur 5% der Fälle gehen in die chronische Verlaufsform über, von der weniger als 1% daran versterben. Als Faustregel gilt: Je jünger der Patient, je akuter der Verlauf, desto besser ist die Prognose. Therapie. Eine echte kausale Therapie existiert bei der Sarkoidose nicht. Man versucht, die unterschiedlichen Beschwerden möglichst symptomatisch zu lindern. Der Zeitpunkt des Beginns der Therapie mit Kortikosteroiden bei Sarkoidose ist nicht unumstritten, da die Prednisontherapie die Symptome nur unterdrückt und bei Beendigung der Therapie wieder auftreten lässt. Indiziert ist sie bei funktionellen Einschränkungen der Lunge und insbesondere im Stadium 3 sowie bei Hyperkalzämie. Die Therapie wird dabei in der Regel über 3 Monate durchgeführt, anschließend ausgeschlichen. In der Langzeittherapie werden auch Immunsuppressiva wie Azathioprin und Chloroquin zur Reduzierung der Kortikoiddosis angewendet. Beim Löfgren-Syndrom und in akuten Schüben können statt Prednison auch Acetylsalicylsäure, Ibuprofen oder Diclofenac eingesetzt werden. Derzeit wird in einer multizentrischen, prospektiven Studie die Wirkungsweise des TNF-Alpha-Blockers Infliximab getestet, wie auch bei anderen Krankheitsbildern aus dem rheumatischen Formenkreis. Geschichtliches. Als Erstbeschreiber der Sarkoidose kann Jonathan Hutchinson 1828 bis 1913 angesehen werden. Er stellte 1863 einen an Gicht erkrankten Patienten vor, der zusätzlich Hautveränderungen aufwies und 4 Jahre später an Nierenversagen starb. Hutchinson führte dies jedoch auf die Gicht zurück. Heute jedoch weiß man, dass der aufgrund der Sarkoidose veränderte Calciumstoffwechsel vermutlich die eigentliche Ursache gewesen sein dürfte. Der französische Dermatologe Ernest Henri Besnier, 1831 bis 1919, beschrieb 1889 eine symmetrische Hautveränderung der Extremitäten. Der schwedische Dermatologe Cäsar Peter Möller-Bug, 1885 bis 1917, erwähnte 1899 in dem wissenschaftlichen Aufsatz Multiple Benign Sarcoid of the Skin die histologischen Hautveränderungen und stellte schon damals den Verdacht einer systemischen Erkrankung auf. Die Hautveränderungen sind seitdem als Bugsche Sarkoidose bekannt. Der dänische Ophthalmologe Christian Frederick Herford, 1871 bis 1953, beschreibt eine fieberhafte Entzündung der Bindehaut mit Nervenbeteiligung und ordnet dies aufgrund der Laborwerte einer Mumpserkrankung zu. Im Jahre 1924 bestätigte der schwedische Dermatologe Jörgen Nilsen Schaumann 1879 bis 1953 die Entdeckungen Bugs, dass es sich hierbei um eine systemische Erkrankung verschiedener Organe handelt und bezeichnete die Sarkoidose als Lymphogranulomatosis benigna, um sie von dem Hodgkin-Lymphom abzugrenzen. Der Schwede Sven Halvar Löfgren, 1910 bis 1978, beschrieb 1953 die akute Verlaufsform anhand der Trias Erythema nodosum, Arthritis und bihiläre Lymphadenopathie. Selbsthilfe. Da die Sarkoidose bereits seit über 100 Jahren bekannt ist und zudem einen nicht unbeträchtlichen Teil der Bevölkerung mittleren Alters betrifft, kam es, wie bei vielen anderen Erkrankungen, international zu einem Zusammenschluss von Betroffenen in Selbsthilfegruppen. Diese sind untereinander vernetzt und haben sich im Wesentlichen ähnliche Ziele gesetzt. Eines der zentralen Ziele ist dabei die Information der Betroffenen und deren Umfeld über die Sarkoidose-Erkrankung. Für diese Personen ist es meistens sehr schwer, an laienverständliche Informationen zu gelangen. Gerade aufgrund der massiven Symptomstreuung und der Notwendigkeit von Differentialdiagnosen sowie der relativ geringen Kenntnisse vieler Ärzte zu dieser Krankheit sollen auch diese umfassend informiert werden. Hinzu kommt das Ziel einer Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Probleme der Betroffenen, die aufgrund ihrer diffusen Symptomatik häufig als Simulanten abgestempelt werden. Auch die Verbesserung der Versorgung von Sarkoidosekranken ist ein wesentliches Ziel der Interessensverbände. So werden häufig bessere Versorgungsstrukturen und Spezialambulanzen sowie eine vermehrte Erforschung der Ursachen und der Heilungs- und Linderungsmöglichkeiten eingefordert. Natürlich spielt hierfür auch die Sensibilisierung der Politik und der Ansprechpartner des Gesundheits- und Sozialwesens eine zentrale Rolle. Viele Sarkoidose-Selbsthilfegruppen treten daher auch als aktive Förderer der Sarkoidose-Forschung auf. Wichtige Selbsthilfegruppen für Sarkoidose-Patienten sind etwa die Deutsche Sarkoidose-Vereinigung Gemeinnütziger e.V., die Schweizerische Sarkoidose-Vereinigung, das Sarcoid Networking Association in USA, die Sarcoidosis and Interstitial Lung Association, SILA, Großbritannien und die Sarcoidose Belangenvereinigung Niederland, SBN. Literatur, wissenschaftliche Artikel, Weblinks. Die Details sind dem Wikipedia zu entnehmen. Diese Seite wurde zuletzt geändert am 28. September 2004. Der Inhalt steht unter der GNU Free Documentation License.